KI bringt ganze Go-to-Market-Kanäle zum Kollabieren. Panikmache oder wirkliche Realität? In dieser etwas anderen Folge von Artist on Air diskutieren Stefan Bader, Co-Founder von Cello, und Oliver Manolovic, noch VP Sales von Personio und baldiger CRO von Dash Zero, offen über den möglichen Zusammenbruch klassischer Go-to-Market-Kanäle. Wie lange funktionieren Cold Calls denn wirklich noch? Werden LLMs der neue Vertriebskanal und Sichtbarkeit dort die neue Währung im Marketing? Und welche weiteren neuen Go-to-Market-Motions solltet ihr unbedingt auf dem Schirm haben? Ein offenes Streitgespräch mit Tiefgang, spannenden Thesen und vielen, vielen Insights, wie es im Go-to-Market in den nächsten 24 Monaten weitergeht. Viel Spaß und auf geht's mit Stefan Bader, Oliver Manolovic und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Artist on Air und einer Neuerung am heutigen Tage, dem ersten wahrscheinlichen Streitgespräch in der Historie von Artist on Air. Und eingeladen dafür habe ich mir zum WM-Kampf an dieser Stelle den Olli und den Stefan. Hallo.
Hallo Julius, hallo Stefan.
Ich würde das Wort mal direkt kurz an Stefan geben. Stefan, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, danke Julius. Ich bin Stefan. Sitze in München, bin Mitgründer von Cello, der Distributionsinfrastruktur für digitale Produkte. Was man aktuell von unserem Produkt bereits sieht, ist eine All-in-One-Referral-Plattform für Partner und User. Also in kurz gesprochen so ein Referral-Friend-Programm on steroids, fokussiert aktuell auf B2B und B2C SaaS.
Und es hat einen Grund, dass Olli hier ist. Olli war nämlich genauso wie Stefan vor ein paar Wochen beim Artist on Tour Event in München auf der Bühne auf dem Panel und wir haben sehr rege diskutiert über den Kollaps von bestimmten Channels im Outbound. Deswegen, Olli, wer bist du und was machst du aktuell?
Also ich muss eigentlich dann mich anders vorstellen. Also erstmal, ich bin der Olli. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Austausch heute. Ich bin ein quasi religiöser Verfechter von Cold Calling. Das ist Nummer eins. Dann bin ich auch noch aktuell VP Sales bei Personio. Da kennen mich vielleicht die meisten her. Bin Ende des Quartals sozusagen im Wrap-Up und dann starte ich in Q4 eine neue Challenge bei einer kleinen Firma, die sich Dash Zero nennt, um schon ein bisschen Werbung zu machen. Also insofern könnt ihr gerne dann mal googeln. Freue mich, hier zu sein.
Wahrscheinlich schon mal das erste Highlight dieser Folge. Wo geht Olli hin? Haben wir dies hier jetzt schon gelüftet. Ja. Wir haben noch eine kleine andere Neuerung. Ähnlich einem Weltmeisterschaftsboxkampf gibt es ja immer so sehr coole Trailer, die vorher laufen, so Videosnippets. Wer sind die Opponenten hier? Und ich würde das natürlich nicht ganz so brutal machen wie da, aber würde gerne mit euch eine schnelle Fragerunde machen und mit euch jeweils 8 kurze Fragen stellen, wo ich euch bitten würde, die einfach aus dem Bauch heraus und schnell zu beantworten. Ziel ist, dass unsere ZuhörerInnen, die hier dabei sind, ein bisschen besseren Eindruck von euch bekommen und vielleicht auch einmal über den Tellerrand ein bisschen was von euch erfahren. Olli, ich würde sagen, du jetzt zwischen den Gigs mit frischer Energie, ich würde gerne mit dir starten. Soweit alles klar, oder?
Ja, ganz entspannt.
Okay, dann gehen wir mal los. Wenn du auf einen Vertriebskanal für die nächsten 5 Jahre setzen müsstest, dann wäre das?
Telefon.
Nach einem stressigen Tag als Sales Leader entspanne ich durch?
Kochen.
Mhm. Welche Richtung? Was kochst du gerne?
Das kann man gar nicht so, so ein Mischmasch, so eine, also so irgendwo so eine Fusion aus asiatisch-italienisch, würde ich sagen.
Da komme ich gerne mal vorbei. Nach über 10 Jahren bei den führenden SaaS-Firmen in Europa bin ich auf Folgendes besonders stolz.
Viele Leute dabei begleitet haben zu dürfen, ihren Weg zu gehen.
Ich habe euch gesagt, es wird nicht einfach heute hier, ne? Mittlerweile unverzichtbar in meinem Alltag für mich ist das Tool.
Du meinst so Technik, Software und so ein Zeug?
Gibt es irgendwas, was du sozusagen in deinem Alltag aktuell wirklich hardcore nutzt, was vielleicht irgendwie auch ein Insight ist, was nicht jeder kennt?
Die Telefon-App auf meinem Telefon.
Ah, ich liebe schon den Spannungspunkt, der hier entsteht.
So oldschool hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, Olli.
In den letzten Monaten hat mich folgendes Buch oder Podcast sehr inspiriert.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich liebe ja Podcasts und ich konsumiere auch relativ viele. Ich würde sagen, ich bin ein großer Lex Friedman-Fan. Finde das ein sehr, sehr guter Denker. Aber ich muss fairerweise sagen, mich hat die eine Folge der New York Times mit Peter Thiel also sehr inspiriert. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich alle Dinge, die Peter Thiel da sagt, gut finde. Aber ich habe beeindruckt von der Schärfe seines Denkens. Man kann dann drüber streiten, ob seine Ideen alle so in die richtige Richtung gehen. Aber das wird so eine Folge sein, die werden wir uns in 10 Jahren noch anschauen.
Dem stimme ich voll zu, Olli, und ich würde vorschlagen, wir packen den Link auch in die Shownotes. Letzte Frage, wenn ich zukünftig keine Software mehr verkaufe, quasi nach dem Dash-Zero-Exit, ja, dann mache ich Folgendes.
Boah, ja, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, weil ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht habe, bei Personio rauszugehen, wie will ich dann so irgendwie mein Leben gestalten. Ich glaube, so dieses Konzept von Arbeiten und dann aufhören ist irgendwie nichts für mich. Das musste ich jetzt leider realisieren. Also so diese Perspektive auf Bali dann nur zu chillen, ist, glaube ich, jetzt nicht so das, was mich reizen wird. Ich glaube, wahrscheinlich werde ich einfach als ungefragter Klugscheißer durch die Gegend laufen und Kaffee trinken. Also insofern irgend sowas in der Richtung, ja.
Meine Hypothese wäre ja, dass du spätestens 2 Monate später beim nächsten SaaS-Unternehmen wieder bist. Ich glaube, die Passion merkt man dir an, aber danke für die offenen und schnellen Antworten, Olli. Ich glaube, es gibt uns ein bisschen mehr Einblicke als in eine total sachliche Leadership-Position. Stefan, deswegen direkt zu dir. Zweite Fragerunde an dich. Go-to-Market verändert sich radikal. Keine Rolle mehr in den nächsten Jahren spielt der Kanal.
Cold Calling.
Cold Calling. Meine größte berufliche Herausforderung in den letzten 12 Monaten bestand in?
Prioritäten setzen.
Sehr spannend, okay. Eine menschliche Quelle der Inspiration für mich als Softwaregründer ist oder sind die folgenden Personen?
Ich muss sagen, Harry Stebbings. Ich bin auch großer Podcast-Fan. Marc Roberge. Ja, dabei würde ich es mal belassen.
Glaube ich, sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten. Stimme ich zu, auch auf meiner Liste sehr weit oben. Mein präferiertes CRM ist?
HubSpot.
Diesen Skill muss ich mir unbedingt noch aneignen bzw. perfektionieren.
Gelassener zu werden.
Das brauchen wir heute nicht, aber wir werden sehen. Und die SaaS-Szene in Dach in 5 Jahren wird?
Sich verdoppeln.
Okay, in 5 Jahren verdoppeln. Spannende These. Danke auch für deine Einblicke und die schnellen Antworten, Stefan. Ich glaube, neben den persönlichen Insights gibt es schon mal eine Antithese oder ein Thema, wo ihr definitiv nicht gleicher Meinung seid. Und das ist, inwieweit Telefon oder Cold Calling in den nächsten Jahren im Go-to-Market eine Rolle spielt. Ich glaube, Stefan, du hast dich ja in den letzten Wochen, Monaten etwas holistischer mit den Veränderungen im Go-to-Market beschäftigt, die potenziell entstehen. Vielleicht gibst du uns einfach mal Einblick auf deine aktuelle These eines Product-Channel-Collapses. Also gibt es Kanäle, die aus deiner Sicht kollabieren werden? Wie schaust du auf Go-to-Market insgesamt?
Ja, ich kann mal versuchen, so strukturiert wie möglich da durchzuwandern. Also generell glaube ich, dass wir gerade in einem größeren Shift sind, wie du schon gesagt hattest. Das Ganze wird Product Channel Fit Collapse genannt. Dahingehend werden sich unterschiedliche Kanäle verändern. Also normalerweise betrachtet man Kanäle auf so eine Art S-Kurve. Also die Kanäle nehmen langsam Fahrt auf. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Opportunitäten, erfolgreich mit diesen Kanälen zu sein, gerade wenn noch wenig, zum Beispiel wenig Wettbewerb in den Kanälen ist. Also wenn man so sich die Anfänge von SEO anschaut, da konnte man mit relativ wenig, im positiv gesprochen, viel Schaden anrichten. Und fast jeder Kanal läuft quasi durch die gleiche S-Kurve durch. was wir jetzt aktuell sehen, gerade mit AI, dass viele dieser Kanäle quasi relativ schnell durch diese S-Kurve laufen und so eine Saturationsphase am Ende erreichen. Es gibt quasi ein riesiger Shift in Sachen Distribution. Ich glaube, so einen hat man in der Historie noch nie gesehen, dass so viele Kanäle quasi an das Ende ihrer S-Kurve laufen. Wenn man sich das zahlenbasiert mal anschaut, ist, glaube ich, die interessanteste Zahl CAC-Payback-Periode. Also wie lange brauche ich, um Kundenakquisitionskosten mit meiner Marge wieder zu refinanzieren? Und die Zahl hat sich jetzt in den letzten 5 Jahren knapp verfünffacht. Also man war irgendwo bei 12 Monaten vor 5 Jahren, 2020, und dann ist es mittlerweile bei 57 Monaten. Das heißt, die Datengrundlage sind quasi Public SaaS Companies. Das heißt, die mitunter die besten SaaS-Firmen da draußen brauchen circa 5 Jahre, um quasi einfach nur mal die Kundenakquisitionskosten wieder reinzuspielen. Und das ist ein Trend, der wahrscheinlich so erstmal weitergehen wird. Und der sollte einem zeigen, dass irgendwas fundamental nicht mehr funktioniert. Und das ist nicht nur ein Kanal, sonst wäre der Aufschlag auch nicht so groß, sondern das ist betrifft eine ganze Menge von Kanälen. Und wenn man mal gedanklich durchgeht, dann sieht man eigentlich diese Einschläge schon relativ gut. Also beispielsweise Search oder SEO. Früher hat man relevanten Content geschrieben. Google hat das Ganze belohnt, indem man organisch für gewisse Suchworte irgendwo oben aufgelistet wurde. Leute sind dann quasi auf diese Seiten gegangen und das hat Traffic auf die eigene Seite gebracht, und aus dem Traffic wurde dann im Funnel wurden dann Leads und dann eben auch Kunden. Das Ganze funktioniert so nicht mehr ganz so gut. Das nennt sich, oder diese Bewegung nennt sich Zero-Click-Traffic. Also viele Fragen werden mittlerweile mit solchen AI-Overviews von Google abgefangen. Also wenn ich jetzt danach suche, was sind die besten Sightseeing-Dinge, die ich machen kann in Paris, dann habe ich mittlerweile ein AI-Overview. Davor bin ich auf irgendwelche organischen Seiten gekommen und so bin ich quasi in Kontakt mit Firmen gekommen. Das Gleiche ist natürlich für Software, für jede andere Produktkategorie. Und somit sieht man, dass eben dieser organische Suchtraffic komplett einbricht aktuell. Allein, weil Google zum einen immer mehr Blue Links, also diese Ad-Links, reingepackt hat und diese organischen Einträge immer weiter nach unten geschoben hat, aber jetzt eben sehr, sehr stark durch diese AI-Overviews, die mir einfach ganz generelle Fragen super gut beantworten und greifen da eigentlich schon die meisten Fragen vorweg ab. Und ich lande somit nicht mehr auf diesen Seiten. Das beeinflusst natürlich sehr stark, wie Content generiert wird. Das Gleiche passiert im ganzen Outbound-Bereich, ob das jetzt geschriebener Outbound ist. Auch da zu Zeiten von, wo E-Mail relativ neu war, gab es keine Spam-Filter. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass sowas wie GMX oder Gmail keine Spamfilter von Anfang an hatte. Irgendwann sind dann Leute auf die Idee gekommen, ich muss vielleicht nicht jede E-Mail einzeln schreiben, sondern ich kann einfach mal 100 oder 1000 E-Mails rausschicken, vielleicht ein bisschen personalisiert oder komplett unpersonalisiert. Und am Anfang hat man da relativ viel, auch wiederum viel Schaden angerichtet, im positiven Sinn, weil halt jede E-Mail geöffnet hat. Das kann man sich auch nicht mehr ganz vorstellen. Als es dann zu sehr Überhand genommen hat, wurden Spamfilter eingesetzt, die wurden immer sensitiver, die wurden immer feinfühliger und haben quasi diesen ganzen Spam rausgefiltert. Und mittlerweile sehen wir zum Beispiel, dass E-Mail-Outbound einfach immer weniger funktioniert. Also die Opening-Rates und Reply-Rates gehen immer weiter runter, weil quasi halt einfach immer mehr Noise in diesem Kanal ist. Meine These ist, dass es, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund des Podcasts, dass das Ganze auch mit Outbound Calling passieren wird. Wir sehen jetzt die ersten AI, SDRs, BDRs, die wild Leute anrufen und denen auf die Nerven gehen. Und jetzt sieht man, dass Android vor ein paar Jahren und ist iOS eben mit dem, ich glaube, letzten Update quasi auch so eine Art Spamfilter eingesetzt hat, wo dann eine AI den Anruf erstmal entgegennimmt, transkribiert, was denn der Anrufer will, wenn er nicht im Kontaktbuch ist. Und dann kann ich das Ganze mitlesen und wenn ich denke, es ist relevant für mich, dann kann ich es abnehmen oder ich lasse es halt quasi einfach lasse es sterben. Das Ganze ist aktuell noch Default Off. Das heißt, ich muss da aktiv in meine Settings gehen und muss da mich irgendwie durch, keine Ahnung, 2, 3 Ebenen durchklicken. Ich habe es selbst gesucht, weil es mir auf die Nerven geht und ich musste googeln, wo ich es tatsächlich finde. Also ist gar nicht so leicht. Meine These ist, dass es ähnlich wie Spamfilter nichts mehr Optionales wird, sondern dass für Personen, die nicht in deinem Kontaktbuch sind, dass es einfach der Default sein wird. Was wiederum den Kanal einfach rein finanziell unattraktiv macht. Also meine These ist nicht, dass die Kanäle überhaupt nicht mehr funktionieren, sondern dass sie einfach von den Unit Economics so unattraktiv sind, dass ich quasi nicht genügend Dollar rausbekomme, wie ich Dollar reinschmeiß.
Da würde ich erstmal jetzt direkt einen Break machen, Stefan, weil ich glaube, das ist eine spannende These und ich würde da gerne mal Ollis Meinung zuhören, weil ich glaube, ich bin bei dir, dass sozusagen Kanäle, insbesondere wenn sie neu sind, natürlich eine super Opportunität sind, weil du kannst wirklich günstige Akquise beschaffen, aber wenn wir über E-Mail oder Telefon sprechen, dann gibt es die Kanäle ja jetzt schon auch nicht nur 5 Jahre, sondern wirklich lange. Daher, Olli, würdest du dem zustimmen, dass Stefan sagt, okay, der Kanal wird nicht mehr funktionieren, kollabieren im Sinne von die Kosten wären einfach zu hoch, um darüber Akquise zu treiben? Oder hast du da eine andere Meinung?
Ja, ihr Lieben, ob AI-SDRs wirklich den Kanal Cold Calling kaputt machen und wann das passiert, darüber streiten sich die Geister. Aber eins ist klar, aktuell ist das Telefon einer der wichtigsten Kanäle, wichtiger denn je. Und genau da setzt unser aktueller Werbepartner Rep Revenue Excellence Partners an. Eine SDR, also Service-Agentur, die sich voll und ganz auf Cold Calling für B2B SaaS und IT-Unternehmen spezialisiert hat, messbar, fokussiert und mit einem tiefen Verständnis für komplexe Produkte. Rep arbeitet bereits unter anderem mit Lanes & Planes, Recare, Hero Software und Shiftmove zusammen, um deren Go-to-Market nachhaltig weiter zu skalieren, ohne zusätzlichen internen Aufwand. Das Leadership-Team kommt selbst aus der SaaS-Welt, kennt die typischen Pains, testet Hypothesen direkt am Markt und baut Prozesse, die wirklich skalieren. Wer seinen Go-to-Market aufs nächste Level bringen will und gerade SDR-Outbound-Kapazitäten sucht, der findet alle Infos auf www.revenue-excellence.de oder direkt auf dem LinkedIn-Page von Julius Danny. Hier geht's weiter mit dem Pod.
Ich versuche mal ein bisschen auseinanderzunehmen, was Stefan gesagt hat, weil da sind jetzt einige Punkte drin, wo man, glaube ich, dann aufpassen muss, wie man sie zusammenbringt. Ich glaube, wir sind gar nicht so konfrontativ unterwegs. Ich bin nur kein Mensch, der so dogmatisch Dinge halt irgendwie in den Raum stellt und dann sagt so, hey, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Also fangen wir mal an bei der Entwicklung der CAC-Payback-Ratios. Das ist ganz klar, das sieht man. Ich glaube, man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man hier Korrelation und Kausalität nicht durcheinander bringt, weil man muss sich in so einem SaaS-Business natürlich die unterschiedlichen Flows anschauen. Was in den Public Statements ja natürlich kommuniziert wird, ist halt eben quasi die Gesamtkosten versus Gesamtumsatz. Ja, und da wird halt nicht runtergebrochen, wo fehlt denn jetzt zum Beispiel der Umsatz? Wo konnte man zum Beispiel keine, Zuwächse verbuchen? Ist es wirklich im New Business, wenn man keine Logos hat? Ist es, keine Ahnung, Growth und hier Expansion ist eigentlich total super, aber es gab halt irgendwie die Traction aus verschiedenen Gründen und das ist halt etwas, da steckt so ein bisschen der Teufel im Detail und solange man das nicht wirklich durchdringt, kann man eigentlich auch nicht sagen, ist das Problem jetzt ein Kanalproblem oder ist es ein breiteres Problem und es breitet sich nur dadurch aus und ich würde sogar sagen, dass dadurch, dass man das über die verschiedenen Kanäle sieht, hat man halt eben, also würde ich sogar sagen, dass es weniger Kausalität, sondern Korrelation ist. Und dann kommt jetzt halt der AI-Advent. Ganz kurz, lass mich den Satz noch hinzufügen, okay. Dann kannst du gerne drauf rumhacken. Wir sehen natürlich ganz klar, das, was da bei Search passiert, durch AI, wie sich das entwickelt, das hat einen ganz klaren Faktor. Ich glaube aber, es gibt auch einen anderen Faktor, und zwar, dass halt gerade Budgets von traditionellen Bereichen halt abgezackt werden, um in AI gepusht zu werden und dadurch halt einfach die Willingness to spend in vielen traditionelleren Unternehmen, die halt lange geflogen sind, halt einfach zurückgegangen ist. Und das ist halt einfach ein Faktor, wo sie sagen, hey, mit diesen Legacy-SaaS-Tools, um sie mal so zu nennen, da versuchen wir zu konsolidieren und zu optimieren. Und bei den AI-Geschichten da, let's spread it and try everything out. So, und ich glaube, das ist Teil der Story, die aber weniger mit den Kanälen zu tun hat, sondern auch mit einem makroökonomischen oder auch mit einem Momentum-Umfeld, was Technologie angeht.
Ich würde, bevor du antwortest, Stefan, hier vielleicht Olli noch mal eine kleine Folgefrage stellen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir einmal die Kanäle wirklich differenzieren und ich würde jetzt einfach mal bei Calling als erstes bleiben, damit es strukturiert wird. Olli, und eine Sättigung des Kanals, wie Stefan sagt, den gibt es ja nicht seit heute überraschend, sondern der war in der S-Kurve lange. Jetzt würde ich einfach gerne deine sehr persönliche Erfahrung mal hören. Wie relevant war denn der Kanal für euch bei Personio über die letzten Jahre und gab es in dem Kanal strukturelle Entwicklung, die du da gesehen hast?
Ja, also ich mache einen ganz kleinen Exkurs, damit ihr versteht, wie ich über diese Kanäle generell denke, weil am Ende des Tages kannst du sagen, das sind Marktplätze. Ja? So, und jeder Mensch, so wie ihr, hat eine gewisse Präferenz, auf welchen Marktplatz er geht, um zum Beispiel irgendwelche Dinge zu beschaffen oder sich auch nur umzuschauen, Informationen zu holen etc. pipapo. So, und natürlich kann man jetzt vom Cold Calling konzeptionell nicht einfach von einem Marktplatz denken, aber es gibt Unternehmen, die nutzen zum Beispiel viele der Marktplätze, die wir heute haben, noch nicht so intensiv. Also wenn ich jetzt der klassische Maschinenbauer in Ostwestfalen-Lippe bin und dort die durchschnittliche Belegschaft mir anschaue, dann sind das vielleicht nicht unbedingt die Early Adopter für the latest AI-Tools, sondern das sind halt Leute, die sich zwar vielleicht damit beschäftigen, aber die sind halt einfach noch, weil sie vielleicht auch nicht erst gerade 20 sind oder das Ratio der 20-Jährigen in den Unternehmen noch ein bisschen geringer ist, halt auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, oldschool unterwegs. Und für mich ist immer die entscheidende Frage, wenn ich Vertrieb mache, wer ist mein Kunde, was haben die für Präferenzen und wo muss ich die abholen? Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel an hier die neueste Generation verkaufe, latest AI-Shit, ja, na klar, also da muss ich mir jetzt über Cold Calling nicht so viele Gedanken machen, sondern dann muss ich andere Wege priorisieren, ja. Aber wenn ich halt jetzt auf eine vielleicht etwas traditionellere Kundschaft erpicht bin, so, und bei Personio ist es einfach so, ein Großteil unserer Kunden sind ganz normale Mittelständler, ja. Wir haben natürlich auch viele Startups und wir haben auch irgendwie Tochterunternehmen von Konzernen und so weiter. Und viele von unseren Kunden beispielsweise sind bei uns auf LinkedIn. Also zumindest nicht in irgendeiner Form, dass du jetzt sagen könntest, da kannst du dich an denen annähern, kannst irgendwas liken, was die posten, kannst mit denen diskutieren, so wie wir das hier vor 5 Minuten mit dem anderen Thema gemacht haben. Sondern das ist für die einfach keine Realität. So, und dann musst du dir die Frage stellen, was bleibt übrig? So, und für uns ist ganz klar, das Telefon ist weiterhin ein instrumentaler Teil im Vertrieb. Natürlich versuchst du es aufzuwärmen. Natürlich versuchst du zu vermeiden, dass das der erste Touchpoint ist. Aber du kannst es nicht vermeiden. Und es gibt auch eine Regulatorik, da können wir auch dazu eingehen, die greift jetzt schon. Also es ist ja nicht so, dass du heute mich, wenn du meine Handynummer einfach hast, einfach anrufen darfst. Das ist ja verboten. Ja, das heißt also, ohne meinen Consent bist du hier schon quasi outside legal. Die Tatsache, dass du es trotzdem vielleicht tust, ist vielleicht eine andere. Da müssten wir vielleicht konsequenter sein und die Leute halt immer hier beim, keine Ahnung wo, anschwärzen, aber hat man halt auch keinen Bock drauf. So, das heißt also, die Regulatorik ist eigentlich schon da. Somit halt auch das, was Stefan skizziert hat, dass jetzt technische Lösungen da sind, um die Regulatorik vielleicht besser zu enforcen, kann eine Hilfestellung sein, aber glaube ich, wird nicht irgendwie so eine Art, wie soll ich es ausdrücken, so eine Art Gezeiten Änderung hervorrufen.
Aber Stefan Heiß, sage ich mal, zwischen den Zahlen, was ich so äußere, Olli sagt, ja, okay, er stimmt deiner These für eine ganz, ganz kleine Zielgruppe zu, ja, nämlich die The Latest AI Founder und Companies, aber für einen großen Teil des Marktes eigentlich nicht, ja, weil der große Teil des Marktes vom Mittelstand bis SMB weiterhin per Telefon erreichbar sein wird. Und die Akquisitionskosten, Olli, zumindest habe ich nichts Negatives, anderes gehört von dir, da auch weiterhin in einem vernünftigen Verhältnis sind.
Also unsere Kack-Payback-Ratios aktuell sind weit entfernt von diesen 50ern. Also ich habe mir das angeschaut, vor allem nach Q1, weil da kamen auch von so großen Marktbegleitern diese Dinge raus und ich war ziemlich beeindruckt, dass wir da in so einem gesunden Verhältnis sind, trotz der Nummer, dass wir halt viele SDRs und so weiter haben.
Wo seid ihr da, Olli?
Ja, das teilen wir jetzt nicht, aber es ist, also wir haben damit tatsächlich, also wir sind weit entfernt von diesem Problem.
Okay. Aber 49. Dann Stefan zu dir. Also das scheint ja so, als wenn es deine These eher für eine ganz kleine Zielgruppe laut Olli nur zutrifft und der große Markt davon nicht betroffen ist.
Ja, das Ganze ist ein Shift. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es heute oder morgen so passieren wird. Man sieht ja auch, dass jetzt quasi so die ersten Baby-Steps in die Richtung gemacht werden. Also Android hat das auch schon seit längerem. Es ist einfach nur so vergraben im Menü, genauso wie bei iOS, es ist kein Default on und Defaults, es gibt so ein Sprichwort Defaults matter, also dann hat man halt irgendwie so eine Adaption von 5% anstatt irgendwie 95%, wenn das Ganze automatisch off ist. Genauso sehr Regulatorik, also Cold Calls sind in B2C verboten. In B2B sind Human Cold Calls erlaubt, wenn es quasi, wenn das Produkt, das man vertreiben will, wenn es einen relevanten Kontext zum
aber nicht, Anrufer. Aber nicht auf der direkten Durchwahl. Du darfst nur in der Zentrale anrufen und dich dann durchstellen lassen. Wenn du eine direkte Durchwahl hast von jemandem, ohne Consent, verboten.
Okay, interessant. Was ist, wenn es keine Zentrale gibt, was es ja oft nicht gibt?
Dann kannst du da nicht anrufen, ohne Consent. Aber die meisten, ich sag jetzt mal, traditionellen Unternehmen haben halt irgendeine Blablabla-Strich-Null-Nummer, ja, weil irgendeine Telefonnummer hat so ein Unternehmen meistens. Klar, wenn du jetzt irgendwie so ein Startup bist, das sich halt nicht anrufen lassen will, also es gibt keinen Zwang, eine Telefonnummer zu haben oder sie zu veröffentlichen, dann musst du halt über andere Formen gehen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, damit hast du alles erschlagen und alles andere kannst du ignorieren. Ich meine, kann gerne da nochmal tiefer einsteigen, weil ich auch nicht im Code Calling glaube, dass das die eierlegende Wollmilchsau ist, aber die Regulatorik ist da. Ich meine, wir haben uns ja sehr intensiv damit beschäftigt, weil wir halt eben so stark da drauf setzen und halt natürlich vermeiden wollen, dass wir uns da irgendwo Eier ins Nest legen, Eigentore schießen. So.
Also meine These ist, es wird quasi den gleichen Weg gehen, wie es E-Mails damals gegangen ist. Es ist ein anderes Medium, ist aber sehr vergleichbar. Am Anfang hat man fast alle Calls noch angenommen. Irgendwann wurde es mehr, aber es skaliert halt eben mit Menschen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Du hattest ja auch den Olli gefragt, wie sich steigender Wettbewerb in dem Kanal ausgewirkt hat. Das skaliert nur mit Menschen. Wenn man jetzt AI-Calling mit reinbringt, auch wenn es nicht erlaubt ist, Leute werden es trotzdem tun. Es gibt auch genügend Anbieter, die genügend gefundet sind. Dann wird das zu so viel Neues führen, dass es Druck auf Regulatorik auswirken wird und eben Druck auf in Anführungszeichen Spam-Filter oder Calling-Filter, sodass es glaube ich, schon schwierig sein wird, quasi mit diesen AI-Calls, die immer besser werden, immer menschenähnlicher werden und dementsprechend auch die Conversion hochgehen wird. Human Calling wird allerdings dann noch schwieriger in Sachen Unit Economics, weil ich natürlich einen Mensch dahinter sitzen habe, andere Kostenstruktur. Wenn ich mich dann gegen die ganzen AI-Calls durchsetzen muss, dann wird das, glaube ich, schwer. Weil am Ende des Tages, und es wäre auch interessant von dir, Olli, zu verstehen, wie sieht denn so ein ROI von einem PDR aus? Also wie viele Calls muss er machen, dass er wie viele Meetings bekommt, dass er wie viele Kunden bekommt und unter welcher Hürde macht das Ganze wirtschaftlich keinen Sinn mehr. Und meine These ist, wo auch immer diese Hürde aktuell ist, wir werden sehen, dass wir drunter landen.
Also erschließt sich mir noch nicht hundertprozentig. Also ich gehe mit, AI-Calls werden reguliert werden und AI-Calls werden deswegen auch nicht stattfinden und deswegen auch kein wirklicher Druck im Markt sein. Weil AI-Calls sich als solcher halt eben kennzeichnen müssen und dadurch werden sie halt sich direkt ausqualifizieren. Das ist genauso wie mit E-Mails, ja. So.
Aber E-Mails sieht man ja genau das Gegenteilige. Also man darf eigentlich keine Massen-E-Mails rumschicken. Guess what? Mein Spam-Filter ist voll davon.
Ja klar, natürlich. Aber es wird halt einfache technische Möglichkeiten geben, die wegzufiltern. Da gehe ich mit, wenn du halt, du wirst halt als Unternehmen, das AI-Calls macht, wirst du halt, um nicht in Violation von Regulatorik zu sein, halt eben deklarieren müssen, dass es AI ist. Also ich glaube, das wird generell so ein Trend sein, dass man halt, wenn man AI-Content, Kommunikation, wie auch immer halt macht, dass es halt irgendwie da ganz klar in die Richtung gehen wird, dass man halt das kenntlich machen wird. So, und dadurch wird man einfach um Betrug vorzubeugen, ja, weil das Problem ist ja nicht, wenn du einen guten AI hast mit einer guten Intention und ein gutes Offering, dass die Leute dann sagen, ist ja total doof, sondern dass du halt einfach oft halt überhaupt nicht weißt, was dahinter steckt, ja. So, und der Mensch ist halt einfach auch so gepolt, der braucht Vertrauen. Und ich glaube, wir haben halt einfach ein latentes Misstrauen in halt eben AI für eine gewisse Zeit. Und wir werden halt, wenn wir gewisse Entscheidungen treffen, immer noch gerne jemandem quasi in die Augen schauen wollen und sagen wollen, hey, das ist es. Und ich glaube, vor allem mit diesem Aufkommen wird das nochmal eine viel, viel wichtigere Qualität nehmen. Das heißt also, die Leute, die werden sich durchsetzen, weil das, was ich vorhin gesagt habe, ist, wie erreichst du die Leute, ist eine Nummer. Das ist relativ einfach herauszufinden. Denn der zweite Teil ist, how do you cut through the noise? So, und das hast du dann halt eben genau damit. Und wenn wir jetzt zu den Unit Economics kommen, also diese, ich sag mal, Input-Faktoren, die sind jetzt gar nicht so kriegsentscheidend. Entscheidend ist, was kommt als Output bei raus. Also hast du genug Produktivität pro SDR? Du kannst dir mal angucken, ich weiß nicht, ob du owner.com kennst. Der Kyle,
treffe ich in zwei Wochen.
Ja, sehr gut. Kannst ihm einen schönen Gruß sagen. Ich würde mich mal gerne mit ihm austauschen. Er hat noch nicht bisher auf meine Nachrichten reagiert.
Okay.
Genau, und der hat halt scheinbar, so wie er es propagiert, halt eine sehr geile Engine gebaut im Sinne von, hey, wir quasi verstärken unsere SDRs, ja, und die sind ja in einem sehr small business orientierten Segment. Und trotzdem produzieren wir am Ende genug Umsatz. So, und das ist halt, glaube ich, der entscheidende Teil. Also wenn du sagst, du machst Cold Calls wie vor 30 Jahren, gelbe Seiten, keine digitale Unterstützung, nutzt keine AI und so weiter, ja klar, dann werden die Kosten hochgehen, weil dann halt einfach die Produktivität zurückbleibt. Wenn du aber die richtige Produktivität, und das haben wir halt von Anfang an für uns immer gemessen, dass wir halt gesagt haben, wie viel Umsatz pro SDR bringen wir? Und vergleichen das mit anderen Kanälen, auch was die Kosten angeht. Und das muss halt eben quasi in einer gewissen Proportionalität stehen. Und wenn das also gewährleistet ist, dann ist es ziemlich egal, was für einen Kanal du nutzt. Da bin ich wirklich einfach komplett, also indifferent. Aber wenn du halt siehst, dass dann irgendwann überproportional eine Asymmetrie entsteht, dann musst du halt überlegen, geht das nicht? Und du wirst auch manchmal Asymmetrien haben, die du nicht komplett mitigieren kannst, weil du sagst, okay, der ist zwar ein bisschen teurer, aber da kommt halt immer noch ausreichend raus.
Ja. Aber ihr beide, also was ich als Gemeinsamkeit schon raushöre, ihr beide geht schon davon aus, dass Regulatorik relativ zeitnah greifen wird, was AI-Calls angeht. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber
ja, zeitnah ist so eine Frage bei der Institution, von der man glaubt, dass es kommen wird.
Weil nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. EU schon reguliert übrigens.
Ich glaube, also reguliert versus adaptiert ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Ja? Also auch Cold Emailing ist lange reguliert. Ja? Ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, was sozusagen in Gesetzen steht und was verfolgt wird. Also um vielleicht ein Beispiel zu nehmen, Stefan, meine Hypothese ist, ja, E-Mail ist sicherlich gesetzlich und automatisierter geworden, aber durch die Automatisierung ist ja auch der Kostenaspekt von E-Mails ist ja um ein Weites gesunken. Während damals Leute menschlich die E-Mails geschrieben haben, kannst du jetzt hochautomatisieren und mittlerweile auch hochpersonalisieren. Ja? Also das heißt, ja, die Effizienz des Kanals ist deutlich runtergegangen im Sinne von, die Conversions sind schlechter, aber deine Kosten sind ja auch viel, viel, viel weiter runtergegangen. Und meine Hypothese wäre, bei jetzt nicht einer harten Regulatorik, das heißt, es ist wirklich technologisch sichergestellt, dass die AI nicht durchkommt, wenn wir im Cold Calling erstmal Folgendes sehen, es wird natürlich mehr Anrufe geben, aber die werden zu deutlich geringeren Kosten passieren. Und dadurch wird der Kanal an Effizienz wahrscheinlich, je nachdem wie gut er ist, erstmal sogar steigen, ja, weil du gar nicht mehr so viele Conversions brauchst.
Es ist ein bisschen 4D-Schach. Also ich glaube, man hat unterschiedliche Trends, die in unterschiedliche Richtungen laufen. Die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welcher Gewichtung jeder Trend einsetzen wird. Also Human Cold Calling halte ich für sehr schwierig aufrechtzuerhalten. Es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum diese AI, BDR-Firmen so gut finanziert sind. Also es gibt definitiv eine These, dass es ein relevanter Kanal werden wird. Meine These ist, dass diese Spam-Filter so wenig durchlassen, dass es relevant ist. Also man hat ja schon den Shift gesehen von klassischem, ich buche mir eine Demo und ich will mit einem Sales-Mensch sprechen, hin zu PLG. Also ich gehe direkt ins Produkt rein. Das Kaufverhalten von Leuten hat sich einfach massiv umgestellt in den letzten Jahren, dass Nutzer eher mit einem Pull mit Sales sprechen wollen und eigentlich gar nicht aktiv von einem Sales Rep angerufen werden wollen, der ihnen dann irgendwas aufdreht. Deswegen glaube ich, dass dieser Trend sich weiter fortsetzen wird. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber wir reden ja über Trends und Shifts. Also ich gehe voll mit, dass Cold Calling heute noch funktioniert und wahrscheinlich auch noch in 3 Jahren funktionieren wird, zu einem kleiner werdenden Teil. Und ich glaube eher, dass diese Bereiche, wo Cold Calling funktioniert, immer kleiner werden und dass es sich in immer weniger Segmenten und Nischen finanziell rechnet. Es hängt natürlich auch davon ab, was für Kanäle man zur Option hat. Olli, du hast angesprochen, für Personio ist LinkedIn keine Option. Ich gehe natürlich immer auf den Kanal, der also auf Scale hat keinen relevanten Einfluss. Und ich gehe natürlich immer auf den nächsten Kanal, der aus Unit Economic und Skalierungssicht für mich am attraktivsten ist. Heißt nicht, dass keine Firma der Welt nie mehr Cold Calling macht. Ich glaube aber, als Massenphänomen wird es aussterben.
Ich würde mal an der Stelle vielleicht das Thema Cold Calling
Darf ich jetzt das noch aufgreifen?
Gerne, letztes Kommentar zu dem Cold Calling.
Ja, also ich würde behaupten, auch aus Gesprächen, die ich mit Investoren geführt habe, dass die Confidence in den AI-SDR mit am geringsten ist, was das Thema aktuell angeht. Und ich glaube, da ist eher die Hoffnung, weil Outbound ist schwer. Outbound ist auch schwer, Qualität und Kontinuität zu managen. Das ist leider nicht so einfach, weil es halt viele Variablen hat. Und das ist halt die Hoffnung. Und ich glaube, also wo ich sage, ja, und da gehe ich so ein bisschen mit Julius' Perspektive mit, es wird sehr viele transaktionale, eher Commodity-like Themen geben, die vorher quasi, wo es prohibitiv war, Menschen dran zu setzen. Und durch die besseren Unit Economics wird man dann in AIS ja dran setzen können, der sagt, let's go. Aber in den Bereichen, wo du jetzt schon, ich sag mal, vertretbare Unit Economics für menschliche SDRs hast, wird das meiner Meinung nach keine komplette Ablösung geben. Das sind zwei völlig verschiedene Use Cases. Ich würde wetten, viele dieser, ich meine, wir haben ja das Beispiel von 11x gesehen, also viele dieser, die wirklich auf die Automatisierung des Sales-Prozesses setzen, die werden, die werden meiner Meinung nach so den ersten Flare-Out der AI-Themen darstellen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Würde ich viel Geld drauf wetten.
Ich bin sehr gespannt, wo wir da in 12 Monaten stehen. Ich würde gerne sozusagen die Diskussion aber jetzt nochmal auf die andere Seite shiften, nämlich klar können wir es leicht zu sagen, der Kanal wird sterben. Die Frage ist, wenn E-Mail gesättigter wird, LinkedIn gesättigter wird, Cold Calling nicht mehr funktioniert, was funktioniert denn perspektivisch mit den aktuellen Entwicklungen dann? Ja, und Stefan, da würde ich gerne natürlich mal deine Meinung hören. Was sind denn neue Kanäle? Ich glaube sozusagen Geo, also SEO in LLMs, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, vielleicht können wir das einmal parken, aber gibt es andere Kanäle, die du super spannend findest, wo du sagst, okay, da wird der Trend hingehen, damit muss man sich jetzt beschäftigen als GründerInnen, weil das wird kommen.
Ja, also zu Geo gab es gestern oder vor wenigen Tagen einen Podcast zwischen Brian Balfour und Lenny's Podcast, kennt vielleicht der eine oder andere, und Brian, der CEO von Reforge, dessen These war, dass quasi der nächste große Distributionsshift auf LLMs passieren wird, also dass quasi LLM die nächste Distributionsplattform sein wird. Seine These ist, dass ChatGPT vor Apple quasi die größten Chancen hat, da die relevante Plattform zu geben. Und da gibt es auch so einen klassischen Weg, wie so ein Distributionsshift passiert. Also erst werden Nutzer eingeladen, es wird zum Beispiel Entwicklern ermöglicht, auf dieser Plattform Dinge zu bauen, und im Austausch gegen Distribution, wenn dann quasi die Burggräben so stark sind und hochgezogen werden können, dann flippt das ganz, ganz schnell und es wird halt sehr stark monetarisiert. Das hat man bei Google gesehen, das hat man bei Facebook gesehen, das sieht man aktuell bei LinkedIn. Also LinkedIn nimmt gerade organischen Traffic relativ stark für Posts weg. Es war so ein klassischer Shift. Also ich glaube, dass LLMs eine große Rolle spielen werden in Sachen, wo quasi die GTM-Dollars hinfließen werden. So, jetzt wolltest du gar nicht so stark darauf eingehen. Meine Aussage, also meine Aussage ist, das Budget wird sich den Weg finden, der quasi am effizientesten für das gewisse Produkt ist in Sachen Go-to-Market. Und es gibt unterschiedliche Kanäle, die einen geringeren oder einen größeren Risiko von quasi diesem Product-Channel-Fit-Collapse unterliegen. Dinge, die quasi verteidigbarer sind in Richtung AI, beispielsweise Communities, beispielsweise Referrals, ist ja auch, wo wir relativ stark herkommen, aber eben auch Mechanismen in den Produkten selbst, also zum Beispiel Einladungsmechanismen, Organic Viral Loops, Casual Contact Loops, also quasi neue Touchpoints mit potenziell neuen Kunden zu schaffen über das Produkt an sich. Word of Mouth wird eine größere Rolle spielen und es wird wahrscheinlich auch Kanäle geben, die man heute gar nicht so vielleicht vor dem Auge hat. Ich würde nochmal zu Ollis ersten Punkt eine Rückfrage stellen wollen, warum du quasi diese CAC-Payback-Entwicklung nicht so ganz siehst und warum du da warum du Fragen beziehungsweise Fragen hinsichtlich Kausalität auch hast. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Naja, also nochmal, CAC-Payback ist ja nicht nur ein Indikator von, hey, meine Akquisemaschine funktioniert nicht, sondern hey, wie viel Momentum habe ich hinter dem Thema, um da überhaupt Budgets dafür zu haben? Weil wenn du dir halt anschaust, wie Companies halt Entscheidungen treffen, dann gehen die ja teilweise auch sehr kategorisch her und sagen, pass auf, wir haben nicht mehr Geld, aber wir müssen jetzt 10% unseres IT-Budgets in AI stopfen, damit wir A, im Investor-Call ständig drüber reden können, B, Exposure haben, um nicht hinterher zu fallen und C, weil ich find's geil und wenn wir das nicht machen, sind wir toast. So, das heißt also, diese Entscheidungen für Budgetallokationen sind ja teilweise aus so einer Top-Down-Ebene getrieben. Plus, du hast dann manchmal Trends, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt irgendwie Salesforce oder Workday oder sonst irgendwas, die halt klassisch über dieses Seed-Modell halt eben monetarisieren. Und wenn du halt einfach in diesen Kohorten oder in diesen quasi Interessensgruppen halt kein Wachstum mehr hast, dann hast du zum Beispiel halt einfach weniger Organic Expansion. Und hast natürlich trotzdem ja, also die Firmen haben quasi die gleiche Sales-Maschinerie, die bauen sie vielleicht nicht sofort ab, sondern erst halt nachgelagert, weil halt einfach weniger Spending da ist. Und ein Grund für halt eben die zum Beispiel guten Zuwachsraten und auch teilweise gewisse Profitabilität von manchen AI-Startups ist, dass die halt einfach eine gewisse Viralität haben, die sich halt eben durch auch Dinge, wie du halt beschreibst, Word of Mouth halt eben treibt. Aber halt auch durch dieses Momentum, was halt da ist, weil halt jeder sagt, ich probiere da mal halt was aus. Und es gibt verglichen noch relativ wenig Spieler, auf denen sich das Spending halt eben verteilt. Und man sieht halt ganz klar, also nehmen wir mal Anthropic als Beispiel, die wurden ja schon vor ein paar Monaten irgendwie als Toast betrachtet gegenüber ChatGPT und plötzlich beschleunigen die, weil die halt einfach auf der Produktseite halt etwas geliefert haben, was halt für viele super wertvoll ist. Und die gehen dahin. Und ich glaube halt, dass also wenn wir jetzt AI nehmen, da wird es noch super viel Rumble in the Jungle geben, was da halt solche Sachen angeht. Deswegen sind diese KPIs in so einer Hitzephase ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und genauso auch diese KPIs in einer Cooldown-Phase immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil sie halt eben nicht nur was darüber sagen, hey, verkaufen wir auf dem richtigen Weg? Ja, das kann ein Einfluss sein, sondern auch, haben wir überhaupt gerade Appetit in dem Market? Gibt es überhaupt Transaktionen in dem Jahr, wie viele? Plus zum Beispiel halt auch irgendwie mehr Discounts, dieses, jenes. Also du hast halt einfach nicht nur eine Variable, die da rein ist, und zwar der Weg dahin, sondern du hast halt auch die Variable, keine Ahnung, was drumherum halt auch noch passiert. Ja, also am Ende des Tages, vom Ergebnis her, macht es keinen Unterschied. Ich glaube aber auch nicht, dass, nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir irgendwie irgendeine SaaS-Kategorie, wenn jetzt ein Spieler schneller sich zum Beispiel auf quasi die GPT-Optimierung konzentriert, natürlich werden die Vorteile haben, ja, weil die sind dann cut through the noise. Das heißt, da ist der Kanal nochmal ein Unterschied, weil sie besser an die Transaktionen kommen, die noch da sind. Aber wenn wir sagen, alle machen das Gleiche wieder, alle gehen zur gleichen Zeit rein, dann wird sich deren Topline trotzdem nicht verbessern, weil einfach das Potenzial im Markt gerade nicht so da ist. Sondern es wird halt einfach sich wieder auf die gleiche Menge verteilen und sie haben das gleiche Problem.
Ich würde jetzt hier mal, Stefan, ich muss jetzt hier mal einen Schritt machen zu dem Thema, weil ich würde gerne auf deine Antwort von gerade nochmal eingehen. Und die lässt ja keine rosigen Zeiten für Olli als Sales Leader blicken, weil sozusagen Acquisition wird über LLMs funktionieren, es wird viel aus dem Produkt selbst herauskommen. Olli, du als Sales Leader, wenn Cold Calling jetzt vielleicht doch unter Druck gerät, welche anderen Motions, welche anderen sozusagen Elemente in der Vertriebsorganisation und jetzt wahrscheinlich in deiner neuen Rolle in der gesamten Go-to-Market-Aktion sind denn aus deiner Sicht die, auf die du in den nächsten 12 bis 24 Monaten fokussieren würdest? Mhm. Oder wird es ein reines Marketing- und Produkt-Game, wie Stefan gesagt hat? Viel aus dem Produkt, viel aus dem Marketing raus.
Also ich bin ich bin überzeugt davon, dass das Produkt kriegsentscheidend ist. Ja? Also als ich mich halt umgeschaut habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, was mache ich als nächstes, war für mich ein ganz hartes Kriterium, dass das ein sehr, sehr gutes Produkt ist, ja, zumindest auf dem Weg dahin und da schon ein gewisser Pull vom Produkt, also in den Markt halt erzeugt wird. Nicht, weil ich als Sales jetzt irgendwie ein Walk in the Park haben will, sondern weil das für mich ein Indikator ist, wo kann das hingehen? Ja, weil wenn du ein Produkt hast, was du heutzutage irgendwie in den Markt kompliziert drücken musst, dann kann es sein, dass du sehr schnell an so eine Glasdecke kommst und dann halt eben nicht so eine krasse Company baust. Dann ist ja die Frage, ist das halt ein VC-Case oder macht man lieber Bootstrapping oder sonst irgendwas? So, das heißt also, ich sehe mich da ehrlich gesagt nicht gefährdet. Nicht, weil ich sage, ich ignoriere das alles, weil das wird alles so bleiben, wie es ist, sondern einfach, weil wir kontinuierlich über die letzten 20 Jahre, die ich irgendwie in diesem Umfeld aktiv bin, Veränderungen gesehen haben. Ja, also auch Peer-Reviews kamen irgendwann, Suchmaschinen, dieses, jenes, die Veränderung des informierten Käufers. Jetzt wird er halt anders informiert, ja. Und das muss man ernst nehmen und muss sich damit auseinandersetzen. Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, vor ein paar Tagen sind hier die ganzen Stocks abgeschmiert, wenn man halt gesehen hat, wie halt eben dieser Organic Traffic halt, den Stefan beschrieben hat, zurückgeht. Und das ist ein Problem. Also nochmal, ich sage nicht, dass man das jetzt alles ignorieren kann, aber ich glaube halt nicht, dass das Telefon das Ding sein wird, was am meisten darunter leiden wird, sondern ich glaube, das sind tatsächlich eher die Marketingkanäle, die sich gerade radikal verändern müssen. Und wenn ich Marketier wäre, dann wäre ich gerade ein bisschen mehr am Schwitzen, um zu verstehen, wie komme ich da rein, ja, weil ich glaube, der Code ist noch nicht geknackt, plus, was Stefan beschreibt, irgendwann werden sich die Spielregeln in diesen verschiedenen Marktplätzen verändern und dann muss man halt trotzdem top of the game sein, um davor gefeit zu sein, dass man sich halt mit einer Strategie halt irgendwie, also zu isoliert beschäftigt hat und dann nicht schnell genug den nächsten Teil aufbringen muss. Und für mich ist es eher ein komplementäres Spiel, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wo du halt sagst, okay, was ist der Mix aus diesen Faktoren? Ja, wie stellst du sicher, dass du diese Dinge, die du da hast, halt idealerweise miteinander zusammenbringst? Und jetzt das neue Produkt, das ist ein Entwicklerprodukt, das muss mit Word of Mouth funktionieren. Ja, also das ist einfach die Community. Wenn du bei Entwicklern keine Viralität erzeugst, kannst du gar nicht anfangen, ja, weil wenn die es nicht geil finden, wenn die sich nicht gegenseitig irgendwie sagen, hey, guck mal, that's the latest shit, musst du unbedingt ausprobieren, dann hast du schon direkt was initial falsch verstanden. Und ich will eine Sache noch reinbringen, weil die diskutieren wir nicht. Wenn du, und die meisten Produkte gibt's ja schon. Also es gibt ja wenig Märkte, wo du irgendwie Blue Ocean hast, wo du sagst, da ist noch kein Wettbewerb, da gibt's noch keine Lösung, da musst du nichts ablösen. Wir müssen uns ja immer die Frage stellen, nicht nur, wie kommen wir in die Kommunikation mit den Leuten, sondern wie setzen wir uns dann auch in der Ablösung durch? Weil das ist ja auch Teil der Akquise. Das heißt also, es kann natürlich sein, dass du ein Produkt hast, wo die Leute sagen, hey, voll gut, dass wir jetzt wissen, dass es das Ding gibt, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie wir unseren alten Scheiß austauschen gegen diesen neuen Scheiß. Und da kommen neue Kompetenzen mit rein, die aber auch wieder mit Vertrieb zu tun haben, meiner Meinung nach. Also ich sehe das ja selbst. Ich habe jetzt zum Beispiel das Privileg, quasi unseren RevOps-Tech-Stack von der grünen Fläche aufzubauen. Ja, so mega geil. Aber da sind natürlich auch super viele Fragezeichen. So, was machst du denn jetzt, damit das A jetzt nicht gleich wieder zu viel wird, B, aber trotzdem halt irgendwie skalierbar ist für das, was in den nächsten Jahren kommt, weil da wird sich super viel drehen, da wird sich super viel ändern.
Stefan, jetzt habe ich das vorhin so ein bisschen geparkt, weil ich, glaube ich, auch sozusagen den Geo-Trend total sehe. Ja, also ich glaube, ist one of the really, really
undisputed.
Ja, also wirklich der größten Trends, die gerade passieren. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wie schnell wird es gehen und welchen Fokus sollte man jetzt sozusagen auf eine hohe Visibilität in LLMs schon setzen? Jetzt bist du jemand, der sich da viel mit beschäftigt und ich habe eine Hypothese, wie wichtig das Thema bei euch intern schon aufgehangen ist. Aber vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Klarheit geben, wie groß siehst du auch die Chance da drin, jetzt sozusagen da schnell zu agieren, schnell Kompetenzen aufzubauen, um halt eben top of the funnel, vielleicht weniger von Sales abhängig zu sein, aber dafür in den großen LLMs sichtbar zu werden?
Ja, ist interessant. Man hat bei dem Thema so ein bisschen Attribution Mirage. Das heißt, man kann es nicht, kann den Impact nicht so gut tracken wie von anderen Kanälen, weil halt viele Leute sich quasi über die LLMs informieren und dann direkt auf die Webseite gehen, ohne jetzt irgendwie über Links auf die Webseite zu kommen. Wir machen zum Beispiel Self-Serve Attribution. Also wir fragen die Leute, hey, wo habt ihr von uns gehört? Wie seid ihr auf uns gestoßen? Und wir haben immer mehr Einschläge, die quasi aus den LLMs kommen. Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Produkten, die man vielleicht vergleicht, wo man ein bisschen mehr Research machen muss, wo man es mit seinem Tech-Stack vergleichen muss, etc., ist es, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, weil so suchen und vergleichen in meinen Augen Leute heutzutage Produkte, weil normalerweise ist man früher losgelaufen, hat so eine kleine Tool-Analyse gemacht, hat da 2-3 Stunden drauf verwendet, heutzutage promptet man das kurz und dann kriegt man eigentlich schon eine ganz gute Aussage. Deswegen da dann bei den relevanten Schlagwörtern angezeigt zu werden, ist schon sehr, sehr, sehr relevant. Das Gute oder für manche vielleicht auch das Schlechte ist, dass alles, was man in was man gemacht hat, um in den SEO-Rankings hoch zu sein, oder vieles davon, sagen wir mal so, hilft eben bei den LLMs auch anders gewichtet von LLM zu LLM. Man sieht zum Beispiel, dass dass Reddit eine höhere Wichtigkeit einnimmt gegenüber anderen Plattformen oder anderen Content. Aber ich bin schon der Meinung, dass es Produktkategorien gibt, für die es jetzt schon sehr relevant ist, auch in Sachen direktem Impact. Und es gibt Produktkategorien, für die es mittelfristig interessant sein wird. OpenAI hat auch quasi auch schon so ein Shopping-Feature angekündigt, also dass man halt dann seine Sneaker sich vergleichen lassen kann und dann direkt daraus kaufen wird. Und ich glaube, das wird einfach das Kaufverhalten von Leuten sehr, sehr beeinflussen, dass man jetzt nicht mehr irgendwie auf 10 verschiedene Shopping-Seiten geht und sich diese Sneaker zusammensucht, sondern dass das alles in diesem Interface passieren wird und man Agenten losschicken kann, um Preise zu vergleichen, etc. Wie es bei allen Kanälen ist, je früher man dran ist und je früher man sich eine gute Position erwirtschaftet, desto besser ist man am Ende positioniert. Vielleicht auf einen Punkt, auf den Olli eingegangen ist, im Endeffekt ist es ein Shift von Search zu quasi diesem LLM Search oder Prompting. Diejenigen, die es nicht machen, verlieren halt quasi diesen Anteil an Traffic. Und diejenigen, die es machen, ziehen den rüber oder gewinnen gegebenenfalls Anteile, wenn es andere Marktteilnehmer nicht machen. Also ich glaube schon, dass sich quasi dieses Suchvolumen verändern wird. Es ist nicht so, dass weniger Produkte dadurch gekauft werden, sondern man muss einfach schauen, dass man bei den richtigen Kanälen die richtige Priorisierung setzt. Und da gibt es unterschiedliche Wetten, was so die nächsten Dinge sind. Und ich glaube schon, dass LLMs relativ wichtig sein werden.
Die richtige Priorisierung ist ein sehr gutes Schlusswort. Jetzt haben wir hier viele FounderInnen, die zuhören, die neben LLM-Optimierung vielleicht auch bestehende Sales-Teams haben, die Outbound machen. Frage an euch beide und gerne Olli mit erster Antwort. Sollten diese Teams, diese SDRs abgeschafft werden und wenn ja, bis wann? Oder was würdest du Foundern empfehlen? Bis wann kollabiert der Kanal?
Also ich würde sagen, die sollten das alle direkt abschaffen, weil dann wird es für uns einfacher, die guten Leute einzustellen. Also von daher bitte alle direkt loswerden, ja, überhaupt kein Problem. Und plus, dann wird der Kanal noch weniger kompetitiv, dann kommen wir sogar noch besser durch. Also von daher, das wäre jetzt so meine ganz persönliche Empfehlung, wenn wir jetzt aber ein bisschen neutraler bleiben. Keine dogmatische Antwort, sondern ich glaube, Punkt eins, ich hab das vorhin theoretisch skizziert, wenn alle ins LLM gehen, dann hast du halt no edge, aber na klar, that's the window of opportunity, desto schneller du jetzt bist und damit halt auch agierst, desto schneller wirst du halt eben auch Ergebnisse erzielen und die Leute, die länger brauchen, die sind halt eben dann die Nachzügler und plötzlich nicht mehr Dominator in dem Narrativ, was sich dann in diesen LLMs etabliert. Und das hilft auch den SDRs, weil wenn die Leute halt irgendwie ihren Research machen und dann treffen sie halt auf die SDRs und haben schon quasi, sind schon geprimed, dann wird es eine ganz andere Diskussion geben. Ja, das ist wie wenn du halt irgendwie 18 Mal an der Autowerbung vorbeiläufst und dann ruft dich der Autoverkäufer an und sagt, hey, das Cabrio ist doch super, oder? So. Also von daher, man muss sich anschauen, funktionieren die Commercials, aber man muss halt auch differenzieren, ist es ein Problem wirklich in dem Kanal, dass du dort wirklich keinen Stich mehr machst, oder hast du halt ein ganz anderes Problem, dass egal in welchem Kanal du bist, du keinen Stich mehr machst. Und das ist halt, glaube ich, was Leute halt oft in dieser Diskussion zu diesen Kanälen halt übersehen. Die sind nicht isoliert voneinander, die sind miteinander integriert, ja. Das war auch so, ich glaube, da gab es auch mal eine Zeit lang diese Diskussion PLG versus Sales-Led und so weiter. Das sind für mich einfach unterschiedliche Einstiegspunkte im Funnel versus das eine oder das andere. Und ich glaube, die Leute, die am erfolgreichsten werden, die sind quasi, die werden es schaffen, diese Dinge in der richtigen Komposition zusammenzukriegen und nicht sich für das eine oder für das andere zu entscheiden. Das kann natürlich dann sein, dass du sagst, hey, pass auf, der Teil macht für uns keinen Sinn und deswegen tun wir ihn bewusst weg, weil wir halt auch, also Stefan hat ja vorhin schon gesagt, Priorisierung, ich glaube, das ist in dieser Welt, in der wir gerade leben, echt, also so eine Art Power-Skill. Das wird es natürlich auch geben, aber es ist die Komposition, ja, das ist das Bouquet. Wir sind halt nicht mehr irgendwie bei der einen Rebe, sondern die interessiert keinen mehr, die eine Rebe, sondern wir brauchen irgendwie die Mischung.
Ich, Ich notiere als Resümee von Olli, behaltet eure Seller, wenn ihr sie nicht an ihn selbst verlieren wollt, weil sie werden in der Komposition von Kanälen weiterhin eine wichtige Rolle spielen und werden sozusagen auch in der Akquise weiterhin eine wesentliche und signifikante Rolle spielen, vorausgesetzt natürlich, das Produkt hat generell wirklich einen Edge und einen Value. Stefan, deine These an Leute, die SDRs aktuell für Outbound nutzen. Wie schnell sollten die Kündigungen auf den Schreibtischen legen?
Ich gebe dir jetzt nicht die populistische Antwort, die du wahrscheinlich hören willst. Ich sehe das so, dass pro Produkt man sich quasi so eine Art Leaderboard vorstellen muss. Also wie viel Euro kippe ich in einen gewissen Kanal und ab welchem Punkt ist vielleicht dann der nächstbeste Kanal effizienter? Ich gehe davon aus, dass es quasi in dieser Reihenfolge, dass diese Reihenfolge durcheinander gewirbelt wird in den nächsten Monaten und dass sowas wie Cold Calling einfach quasi in der Reihenfolge weiter unten landen wird. Für manche Produkte, die vielleicht weniger andere Kanäle haben, wird es tendenziell dann trotzdem weiter oben sein. Ich glaube aber, das ist quasi so ein Downfall von Cold Calling. Deswegen vielleicht sich schon mal Gedanken machen, wie man die umschult.
Danke für eure Offenheit, danke für dieses Experiment, danke, dass ihr daran teilgenommen habt. Ich fand es sehr spannend und bin selber noch nicht entschieden und auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie das die nächsten Monate/Jahre weiter passieren wird. Olli, du wirst uns auf dem Laufenden halten, was die Sales-Teams bei Dash Zero machen. Stefan, du wirst uns ein Update geben, wie Sichtbarkeit in LLMs weiter vorangeht. Danke für euer Kommen hier. Ich freue mich, dass ich euch beide Oktober zum Artist begrüßen darf und ja, wünsche euch an der Stelle viel Erfolg beim Rest der Woche und danke für euer Kommen.
Danke. Spaß gemacht. Danke dir.
Ciao, ihr Lieben.
Servus.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und danke an Stefan und Olli für dieses amüsante und einsichtsreiche Gespräch. Wie es mit dem Go-to-Market und KI weitergeht, das erfahrt ihr vor allem in nur noch 6 Wochen auf dem Artist Summit. In über 80 Workshops und Roundtables werden wir die aktuellen Best Practices und Strategien im Umgang mit KI, im Go-to-Market und im Wachstum besprechen. Ich hoffe, ihr kommt auch vorbei. Stefan ist da, Olli ist da, Mirko, der neue Arbeitgeber von Olli, ist da. Ihr seht, es wird ein großes, großes Fest. Eine ganze Woche voller Austausche mit über 25 Side-Events zur Berlin SaaS Week wird hier die ganze Woche in Berlin richtig was los sein. Holt euch eines der letzten Tickets und dann freuen wir uns, euch in Berlin begrüßen zu dürfen. Wir haben schon richtig, richtig viel vorbereitet und freuen uns auf einen tollen Tag, eine tolle Woche mit euch. Bis dahin, der Julius.